Yeah. Amen.
Muss ein bisschen warten, dann kommt das schon. Ja, es ist schön mit euch hier wieder zusammen Gottesdienst zu feiern. Und ich wurde gleich besonders begrüßt. Johann Peters, wo bist du denn? Hat mich gleich begrüßt und hat gesagt, herzlichen Glückwunsch. Dann dachte ich, oh, ist das, ich wusste, dass was Besonderes ist, hier zu sein, aber so besonders, dass man mich beglückwünscht. Aber er hat sich dann sofort korrigiert und sagte, nein, ich wollte sagen, herzlich willkommen. Aber tatsächlich gibt es durchaus so verschiedene Dinge, wo man mich beglückwünschen kann. Ich habe dann so ein bisschen geraten. Zum Beispiel haben wir letzte Woche unser Jubiläum gefeiert. Das, was euch noch bevorsteht, wir sind ein bisschen älter wie ihr, nämlich 20 Jahre Gemeinde in Concordia. Ich weiß nicht, jetzt kommt so langsam die PowerPoint, genau. Und da habe ich euch ein Bild mitgebracht. Wir haben auch eine schöne Karte bekommen in eurem Namen. Ich weiß nicht, ob ihr wusstet, dass jemand in eurem Namen schreibt. Das war die Kerstin. Schöne Karte. Und auch ein schönes Geschenk. Und wir versuchen gerade rauszufinden, ob wir das irgendwie bei uns im Büro aufhängen können. Da hat sie gleich gesagt, oh, das ist ein Puzzle, fällt das da nicht raus? Wissen wir noch nicht, wir lassen es euch dann wissen. Also ein herzliches Dankeschön, dass ihr an uns gedacht habt. 20 Jahre Gemeinde in der Concordia in Bühl. Wir haben es ähnlich wie ihr auch geschafft, umzuziehen, tatsächlich von einer Stadt in die andere. Früher hieß es mal Baden-Baden, jetzt Bühl. Das ist wahrscheinlich für die meisten von euch ziemlich wurscht, ihr wisst, grob irgendwo im Süden, ne? So noch nicht ganz Italien, Giovanni, aber fast. Und deswegen vielen Dank für eure Glückwünsche, dass ihr an uns gedacht habt. Und wir haben schon die ersten Planungen unternommen, sicherzustellen, dass wir euch auch beglückwünschen können, wenn ihr nächstes Jahr an Pfingsten dann feiern werdet. Es ist immer wieder was Besonderes. Viele haben mich natürlich gefragt, das waren natürlich nicht nur 20 Jahre Gemeinde, sondern auch 20 Jahre von Brigitte und mir. Das ist übrigens die hübsche Frau da in der Mitte, neben mir. Und die zwei, die daneben sind, die kennt ihr vielleicht nicht so sehr, das ist Paul und Ulrike Otremba. Sie waren dort gewesen, als wir die Gemeinde gegründet haben, arbeiten jetzt als Foursquare Area Missionaries für Südamerika. Also es sind alle die, die so Spanisch sprechen. Da, das wäre was für die Julia, wenn du irgendwo bist. Und er war letztendlich derjenige, der mich zu Foursquare gebracht hat und zumindest darauf hingewiesen hat. Damals war Foursquare 5, 6 Gemeinden, 10 Gemeinden maximal, mehr waren das nicht. Und ich hatte noch nie zuvor gehört und er meinte, probier's doch aus, wenn du neu gründest, vielleicht wäre das doch ein Zuhause für dich. Da bin ich ihm heute noch dankbar, daraufhin haben wir sie eingeladen, zu unseren 20-Jährigen zu kommen. Genau, also das steht euch noch bevor, das Feiern, macht richtig Spaß. Bin mal gespannt, wie es Ewald und Kerstin geht. Wenn du dann so gefeiert wirst und viele haben dann so Erinnerungen geteilt, wir hatten so einen Abend miteinander gemacht, ich weiß nicht, wie ihr es plant, da durfte jeder mal ins Mikrofon und so erzählen, was die 20 Jahre für ihn bedeuten und was besonders für sie ist. Und es war schon sehr erstaunlich, von unseren Gemeindegeschwistern so zu hören, was so hängen geblieben ist, was so besonders war, was sie mit Gemeinde verbinden. Es waren nicht immer unbedingt die Dinge, die wir als erstes genannt hätten. Aber es hat uns doch gezeigt, was Gemeinde tatsächlich ist. Und es wird mir auch immer wieder neu bewusst, nämlich im Kern ist es, Leben miteinander zu teilen. Da sind so einige vorne gestanden, die gesagt haben, wir haben so eine enge Beziehung mit euch, aber vor allem, weil ihr da wart, als wir durch schwere Zeiten gegangen sind. Tatsächlich haben wir diese schweren Zeiten gefeiert, wo wir einander gesegnet haben, im Gebet füreinander waren, auch manche dramatische Geschichten, so Fahrten auf die Intensivstation unseres Krankenhauses, weil eins der Kinder notfallmäßig behandelt wurde. Und da haben wir gemerkt, das ist Gemeinde. Egal, durch welche Situation wir durchgehen, wir haben Geschwister, die mit uns durchgehen. Und auch das ist der Segen einer Gemeinde und das kann man tatsächlich auch nur analog haben und nicht digital, dass es hier in der Gemeinde immer jemand gibt, der für mich betet, wenn ich Gebet brauche, wenn ich nicht mehr beten kann, aber es gibt immer jemand. Heute standen sie da drüben und wenn niemand da steht, dann greift ja einfach ein Bruder, eine Schwester und sagt, bet für mich. Das ist der Segen der Gemeinschaft. Es geht nicht einfach nur darum, Nahrung zu bekommen, es geht nicht einfach nur darum, irgendwie einen Mitgliedsausweis zu haben, sondern es geht darum, eine Familie zu haben. Und diese Leidenschaft, die teilen Zelmos und wir, unsere Gemeinde und ihr als Gemeinde, dass wir dieses Verständnis von Gemeinde, von Kirche wieder neu erwecken in unserer Gesellschaft. Denn die meisten Menschen haben kein Verständnis mehr davon, was Kirche ist. Manche denken noch an das Gebäude, das irgendwo rumsteht. Aber zu erleben, dass der lebendige Christus in uns und durch uns wirkt, das macht den Unterschied aus. Gut, lange Vorrede, kurzer Sinn. Ich wollte euch grüßen und freue mich einfach, dass wir so lange jetzt schon miteinander unterwegs sind. Fast so lange kennen wir uns auch, glaube seit 2001. Die Party kommt dann also in 2 Jahren. Genau, ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, die ich für sehr, sehr spannend empfinde und für sehr herausfordernd. Ich meine, als Theologe, da findet man immer irgendwelche Erklärungen. Ne? Pastoren, gib ihnen ein Mikrofon, sie erklären dir alles irgendwie. Ob sie es tatsächlich verstanden haben, ist immer noch mal eine zweite Frage. Und ob Jesus nicht immer wieder auch neue Fragen aufrichtet und an uns stellt, es kommt noch hinzu. Ich erlebe nach über 30 Jahren Christsein, dass Gott manche Themen wieder aufmacht für mich, von denen ich dachte, die habe ich kapiert und erledigt. Aber er möchte mit mir ein Stück weitergehen und so bleibt es dynamisch. So ist es nicht, dass ich an irgendwelchen Dingen einfach nur einen Haken dran mache und sage, das war's. Sondern, dass Jesus immer wieder neu schaut, wo stehen wir und wie kann er uns voranbringen. Ich hoffe, dass wir uns einig darin sind, dass wir geistlich gerne wachsen wollen. Also wir, die wir sagen, wir gehören zu Jesus Christus. Wir möchten vorankommen, wir möchten reifen. Aber manchmal möchte man es vielleicht auch nicht. Oder vielleicht nicht so. Und dann kommt vielleicht dieser Ausruf auch bei uns raus. Jesus, doch nicht so. Ich habe das anders gemeint. Und jetzt kommst du mit sowas. Das ist diese Geschichte mit dem Kamel. Ich habe sie euch mitgebracht. Ich lese sie mal vor. Hierauf richtete ein Oberster die Frage an ihn, guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu gewinnen? Der weiß, was wichtig ist, ha? Der stellt gleich die richtige Frage. Jesus antwortete ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, nicht töten, nicht stehlen, nicht falsch Zeugnis ablegen, ehre deinen Vater, deine Mutter. 10 Gebote. Und darauf erwiderte jener, dies alles habe ich von Jugend an gehalten. Spätestens dann würde ich mal so fragen, wie fühlt sich das für euch an? Boah, begeistern, beeindrucken, boah, der kann's. Oder sagen, hey, ein bisschen arrogant, das kriegt doch keiner hin. Ich weiß nicht, wie so, welcher Gedanke euch so kommt. Vielleicht verrate ich euch, was ich da manchmal denke. Als Jesus das hörte, sagt er zu ihm, eins fehlt dir noch. Alles gehalten, aber eins fehlt noch. Verkaufe alles, was du besitzt, und verteile den Erlös an die Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Als jener das hörte, wurde er tief betrübt, denn er war sehr reich. Als Jesus ihn so sah, sagte er, wie schwer ist es doch für die Begüterten, in das Reich Gottes einzugehen. Ja, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr hindurchgeht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes eingeht. Da sagten die Zuhörer, ja, wer kann denn dann gerettet werden? Jesus aber antwortete, was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Manche erinnern sich, das war mal die Jahreslosung. Dann nehmen wir die einen Satz am Schluss raus und damit sind wir alle einverstanden. Was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich? Keine Frage. Aber es ist eben nur der Abschluss eines Absatzes, der uns schon vor ein paar Herausforderungen stellt. Da kommt jemand und will wachsen. Er will besser werden. Er will lernen. So kommt es zumindest vor. In einer Parallelstelle sagt Jesus, oder heißt es, dass Jesus ihn lieb gewann. Sagt, du bist nicht weit weg vom Reich Gottes. Deswegen ist zu vermuten, dass dieser reiche Jüngling oder dieser Oberer tatsächlich wissen wollte, was fehlt noch? Was muss ich noch tun? Auch so eine Frage, die wir gerne stellen. Wir möchten gerne etwas tun, um das ewige Leben zu erreichen. Da bieten sich die Gebote natürlich an, da bietet sich ein religiöser, ein heiliger Lebenswandel natürlich an. Aber geht es nur darum? Das ist die Frage. Nun, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Himmelreich kommt. Und vielleicht habt ihr schon so manche Geschichten gehört, wo es heißt, ja, das Nadelöhr war ein Tor in der Mauer von Jerusalem, wo Kamele nur ganz schwierig durchkamen. Ist Unfug, denn dieses Tor, das es tatsächlich gab, wurde einige Zeit später erst gebaut, nicht zu Jesu Zeiten. Nein, Jesus möchte wirklich sagen, Kamel, Nadelöhr, durchkriegen. Nicht möglich. Unmöglich. Und das sagen ja auch die Zuhörer, Jesus, was du da verlangst, das kann doch keiner erreichen. Das funktioniert nicht. Oder kriegen wir das Kamel doch irgendwie durchs Nadelöhr? Das ist die Frage. Ich muss es sehr, sehr klein schneiden, um es durchzukriegen. Ihr könnt es ja mal probieren. Die erste Herausforderung wird wahrscheinlich schon sein, ein Kamel zu organisieren. Also lassen wir das. Ich glaube, es geht um die Dynamik des Reiches Gottes versus der Dynamik dieser Welt. Und alles entzündet sich mal wieder an dem lieben Geld. Eines fehlte noch, verkauf alles. Und natürlich fragen wir uns sofort, meint Jesus, dass wir alles verkaufen sollen? Um das gleich aufzulösen, nein, er meint es nicht. Er meinte, dass dieser Mensch alles verkaufen sollte. Es geht nicht darum, dass jeder von uns arm wird. Solche Missverständnisse gab es durchaus in der Christenheit. Aber hier kam ein Mensch und sagte, ich war nahezu perfekt von Jugend auf. Was fehlt noch? Und er wollte eigentlich vielleicht noch eine kleine weitere Übung oder am besten sagen, du bist perfekt. Also selbst mir fällt da nichts mehr auf. So kommen wir auch manchmal zu Jesus und eigentlich möchten wir hören, wie toll wir sind, wie gut wir doch unterwegs sind. Oder kommen wir zum Pastor. Ja, und dann sagt er, ja, alles gut, nur eine Sache fehlte. Und dann holt Jesus natürlich gleich mal das Schwierigste raus. Eins fehlte. Gib dein Reichtum auf. Er war sehr reich, so viel sagt die Bibelstelle. Wir wissen aber nicht, was ihn an dem Reichtum gehalten hat. Aber wir können es uns wahrscheinlich ganz gut vorstellen. Auch wir sind immer wieder mal herausgefordert, ob wir wirklich alles auf die Reich-Gottes-Karte setzen oder doch auf die Sicherheit dieser Welt. Und Geld kann so viel bedeuten, Besitz kann so viel bedeuten. Aber es ist immer die Frage, was ist es, was uns hält? Ich möchte die Stelle nochmal mit euch lesen, diesmal aus der Volksbibel. Bei mir in der Gemeinde sagen dann Leute immer, endlich verstehe ich mal, was da steht und nicht nur Junge. Einmal fragte ein sehr angesagter und reicher Mann Jesus, guter Lehrer, können Sie mir mal sagen, was ich noch tun muss, um in den Himmel zu kommen und ewig zu leben? Wie kommst du darauf, dass ich gut bin? Es gibt nur einen, der gut ist und das ist Gott. Auch hier hören wir schon was. Ne? Menschen schaffen es nicht mit eigener Anstrengung. Gott ist gut. Aber zu deiner Frage, du kennst doch die Gesetze von Gott, oder? Du darfst, wenn du verheiratet bist, nicht mit einer anderen Frau fremdgehen. Du darfst niemanden töten. Du sollst nicht jemand was klauen. Du sollst nicht über andere ablästern. Du darfst nicht rumlügen. Das habe ich alles befolgt, seitdem ich ein Kind bin. Da gibt es noch eine Sache, die du tun kannst, sagte Jesus zu ihm. Verkaufe deine ganzen Sachen, gib die Kohle den Leuten, die sie dringend brauchen, dann wirst du ein fettes Konto im Himmel dafür bekommen. Und dann geh mit mir und mach, was ich auch tue. Der Typ wurde voll traurig über die Antwort, weil er sehr viel Geld hatte. Als er wieder wegging, sah ihm Jesus hinterher und meinte zu den anderen, Mann, Leute, mit viel Geld haben es echt schwer, in das neue Land Gottes zu kommen. Wahrscheinlich ist es einfach, einen Elefanten durch ein Schlüsselloch zu quetschen, als dass jemand in den Himmel kommt, der an seinem Geld total hängt. Aber wenn es so schwer ist, dorthin zu kommen, wer kann es denn dann überhaupt packen, fragten die Leute, die das gehört hatten. Was aus dem Blickwinkel eines Menschen unmöglich ist, ist für Gott ein Kinderspiel. Und wieder entdecken wir diese Herausforderung des Evangeliums. Wir wissen doch, dass wir uns selber nicht erretten können. Wir wissen, dass wir alleine durch Gnade gerettet wurden. Wissen wir das? Können wir dazu ein Amen sagen? Allein Gottes Gnade hat uns gerettet. Nichts, was wir tun könnten, kann uns helfen. Insofern ist das Ding mit, was den Menschen unmöglich ist, ist Gott möglich, doch schon durch. Es ist klar, worum es geht. Drei Punkte. Die Frage ist, was hält mich fest? Was hält mich fest und fern vom Reich Gottes? Bei diesem jungen Mann war es das Geld gewesen. Das war offensichtlich. Er hat diese Prüfung nicht bestanden. Er war nicht dazu in der Lage, diesen einen weiteren Schritt zu gehen. Und wenn ich ehrlich bin, ich kann es sogar verstehen. Ich kann verstehen, dass er nicht alles hergeben wollte. Ich denke auch manchmal, schön etwas zu haben. Schön, wenn dein Bankkonto nicht im Minus ist. Ganz gut, wenn ich das Gefühl habe, ich weiß auch, was ich morgen noch zum Essen auf den Tisch stelle. Ich kann es verstehen. Und trotzdem ist es die Sache, die diesen jungen Mann abgehalten hat, Jesus nachzufolgen. Und das ist der einzige Ruf, der an uns gegangen ist. Komm, folge mir nach. Und wir müssen akzeptieren und verstehen, dass es bedeutet, etwas zurückzulassen, wenn wir ihm folgen. Die Frage ist, was ist es bei uns? Und es ist klar, wir können nicht gleichzeitig dem Reich Gottes nachfolgen, Jesus nachfolgen und trotzdem in dieser Welt alles festhalten, was uns wertvoll ist. Wir möchten gerne, aber es geht nicht. An einer anderen Stelle sagt Jesus mal, wer Vater, Mutter, Söhne, Freunde, Besitz mehr liebt, kann nicht mein Jünger sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so etwas lest. Ich denke, Jesus, du bist ein Spielverderber. Geht das nicht zusammen? An anderer Stelle heißt es sogar, wer sie nicht hasst. Aber der Grund dafür liegt, dass die griechische Sprache nicht priorisieren kann, gemeint ist, mehr liebt als mich. Wenn Jesus nicht an erster Stelle steht, dann wird es immer irgendetwas anderes sein. Dann wird unsere Nachfolge eine Teilzeitnachfolge. Und das ist ein Christsein ohne Kraft. Wenn wir Jesus nachfolgen, bedeutet es, dass wir etwas zurücklassen. Die Frage an dich, was ist das bei dir? Bei dem Jüngling war es sein Besitz. Es können so viele andere Dinge sein. Es kann Ansehen sein. Es kann Status sein. Es kann unser Wissen sein. Es kann die Möglichkeit sein, frei zu entscheiden. Aber ich glaube, bei den meisten von uns ist es auch der Besitz. Ein zweiter Punkt. Auf welchem Fundament steht denn eigentlich mein Leben? Denn das ist die wahre Frage, die dahinter steht. Worauf vertraust du? Auf das, was du dir erworben hast in diesem Leben oder vermeintlich besitzt? Vertraust du, dass dieser eine Job oder jenes Engagement besser ist als ein anderes? Vertraust du darauf, dass wenn du genügend Besitz hast, dann wird schon alles gut werden? Manche von uns haben schon erlebt, wie schnell das, was wir haben, weg sein kann. Alles ist zerbrüchlich und trotzdem vertrauen wir darauf. Was ist das Fundament unseres Lebens? Und Jesus sagt, folge du mir ganz nach. Es geht um ein ungeteiltes Herz. Setzen wir ganz auf Jesus oder ein bisschen? Haben wir da noch ein bisschen was in der Hinterhand? Was stellt sicher, dass wir wirklich auf der Spur bleiben? Wir hatten bei dieser 20-Jahr-Feier natürlich auch überlegt, was, weiß nicht, ob das jetzt ein Erfolg war, was wir da so zusammen gedient haben in den Jahren. Aber in einem waren wir uns einig und es war schön von einigen, das auch zu hören aus der Gemeinde, dass sie sagten, ihr wart immer auf Jesus fokussiert und habt danach gesucht, dass Jesus im Mittelpunkt steht. Und das hat mich sehr berührt, weil ich gemerkt habe, offensichtlich ist das, was mein Herz erfüllt, tatsächlich auch rübergekommen, angekommen bei den Menschen, die in unserem Umfeld waren. Aber es ist so leicht, sich ablenken zu lassen. Es ist so leicht, vorbeizuschießen. So mit halber Kraft, mit halber Konzentration. Jesus möchte aber, dass wir uns ganz auf ihn ausrichten, ihn ganz verstehen. Und ein letzter Punkt. Erinnert euch, als der junge Mann kam, fragt er, guter Meister, was muss ich tun? Und schon in dem Moment lenkt Jesus den Blick von diesem jungen Mann auf was ganz anderes. Er sagt, nur Gott ist gut. Wollte er damit sagen, dass er selbst Jesus nicht gut ist? Oder wollte ihm mittelbar sagen, hey, du bist auch nicht gut genug. Es gibt nur einen, an dem wir uns messen können und nur einen, an den wir uns richten können. Und letztendlich ist die Frage, vertraue ich Gottes Güte wirklich? Wenn Jesus sagt, gib all dein Geld her, trauen wir uns das? Würdest du dich das trauen? Es ist leicht, ja zu sagen, gell? Ja klar, mache ich. Solange es nicht gesagt hat. Es ist immer leicht reden, ne? Oder solange man im Minus hat. Ich gebe dir alles, was ich habe. Ja, genau, hier meine Schulden. Da sind wir gut drin, ne? Alle unsere Schulden, begleicht er, null Problem. Ich bin da sehr vorsichtig, wozu ich wirklich ja sagen würde oder auch nicht. Und vor allem, wenn so eine Frage käme, bis jetzt hat Gott es zu mir noch nie gesagt. Bin ich eigentlich ganz froh. Aber es gab andere Dinge. Wie zum Beispiel, als wir nach Baden-Baden umgezogen sind. Ich habe eine sehr gute Stelle gehabt in einem Industriebetrieb, war als Controller unterwegs, habe richtig gut Geld verdient. Das hätte ich eigentlich so weitermachen können. Und dann sagt Jesus zu uns als Familie, zieht um, verlasst alles, was ihr habt, geht dahin und startet. Also waren kurz, das kannst du schon nicht verlangen. Ne? Außerdem sollte ich dann ein Altenheim leiten. Vorher war ich da noch in einem Industriebetrieb, wo richtig cool was abging. Und dann ein Altenheim, das ist ja wirklich prickelnd. Jesus. Ah. Und dann haben wir auch noch eine Gemeinde da angefangen, im Altenheim. Andere Geschichte, erzähle ich euch vielleicht mal. Wenn es dann nicht immer so riecht, wie es in der Gemeinde riechen sollte und aber Brigitte und ich haben uns hingesetzt, haben gebetet und dann haben wir uns daran erinnert, dass wir eine Grundlage in unser Leben gelegt haben. Wie gesagt, wenn immer Jesus uns auffordert zu gehen, dann wollen wir gehen. Und wenn es kostet, unsere Freunde zurückzulassen, unsere junge Familie da rauszunehmen, dann wollen wir Jesus vertrauen, dass es richtig ist. Wir wollen glauben, dass es nicht einfach nur tut, um uns zu prüfen, und nicht einfach nur tut, weil er morgens mit dem falschen Fuß aufgestanden ist und sagt, jetzt ärgere ich mal den Jochen. Sondern weil es das Richtige und das Gute für uns ist. Jetzt 20 Jahre zurückgedacht, sage ich, Gott sei Dank haben wir das gemacht. Was wäre alles nicht geschehen, was an Güte Gottes hätten wir nicht erlebt? Nicht, dass wir dann irgendwie abgefallen wären oder sonst was, aber zu wissen, wenn ich bereit bin, den ganzen Weg mit Jesus zu gehen, dann steht er hinter mir mit seiner ganzen Güte. Und das ist die Kernfrage, die immer wieder aufkommt. Meint es Gott wirklich gut mit mir? Mit dieser Frage kämpfen wir doch immer wieder. Der Jüngling konnte das sich nicht vorstellen. Er konnte es sich nicht vorstellen. Dann hält er lieber an dem fest, was er hat. Und lasst uns nicht vergessen, Gott braucht unser Geld nicht. Gut, dass die Kollekte schon durchgegangen ist, ne? Sonst wäre sie ein bisschen schmaler jetzt. Ja, die Finanzräte beten immer dann, sagst du Sachen immer erst hinterher. Gott braucht unser Geld nicht. Er hat die ganze Erde geschaffen und wenn er irgendwie Kohle braucht, dann geht er fischen. Wir kennen die Geschichte, ne? Sagt, geh mal, fisch mal und dann ist da eine Geldmünze im Mund des Fisches. Möchte ich auch mal erleben? Müsste ich nur das Fischen anfangen für? Gott braucht unser Geld nicht. Gott braucht dein Geld nicht. Gott ist nicht hinter dir her. Ihn interessiert nur eins, unser Herz. Und wenn er unser Herz hat, dann hat er doch alles, oder? Umgekehrt hat auch er nicht so auf halber Leistung gespielt. Der Vater im Himmel hat nicht so ein bisschen seinen Sohn gegeben. Er hat nicht mal einen Versuch unternommen und geguckt, ob sich das lohnt mit den Menschen oder nicht. Nein, Jesus ging diesen Weg ans Kreuz bis ans Ende. Und letzte Woche habt ihr gehört, welche Reichtümer uns geschaffen wurden. Er ging den Weg bis ans Ende. Und er wusste noch nicht mal, ob sich das lohnt. Es gab keine Garantie, ob sich auch nur irgendeiner bekehrt. Das ist voller Einsatz. Alles auf eine Karte gesetzt. Das ist unser Gott. Nun, eins möchte ich doch gern noch zum Schluss erwähnen. Das, was Jesus gesagt hat, es ist sehr wohl möglich. Ihr müsst in eurer Bibel nur eine Seite weiterschlagen, dann finden wir in Lukas 19 eine Geschichte, die Geschichte von Zachäus. Also alle die, die mal im Kindergottesdienst waren, kennen die sehr gut, ne? Der Typ, der da im Baum hängt, so ein bisschen verzweifelt. Jesus kommt vorbei und sagt dann, Zachäus, heute muss ich bei dir Mittagessen. Und er fällt fast vom Baum runter. Er dachte, er ist gut versteckt, keiner kriegt das mit. Ne? Jesus sieht ihn aber. Da ist wieder einer, der Jesus aufsucht, aber er traut sich nicht, ihm irgendwelche klugen Fragen zu stellen. Er traut sich überhaupt nicht, ihm zu begegnen. Er ist einfach nur da. Und Jesus kommt mit seinen Jüngern in das Haus von Zachäus, isst mit ihm und dann passiert Folgendes. Zachäus aber trat zum Herrn und sagte, siehe Herr, die Hälfte meines Vermögens will ich den Armen geben und wenn ich jemanden etwas übervorteilt habe, will ich es ihm vierfach ersetzen. Da sagte Jesus zu ihm, heute ist diesem Hause Heil widerfahren, weil ja auch er ein Sohn Abrahams ist. Erinnert euch noch die Frage? Ein Reicher ins Himmelreich? Unmöglich. Und es ist doch möglich. Hier ist jemand, der das Reich Gottes verstanden hat im Herzen. Und Jesus musste noch nicht mal was sagen. Er kam selber auf den Punkt. Und sagt, ich gebe das her. Ich werde freigebig, ich gebe her. Und Jesus sagt, hier ist Heil geschehen. Und das ist der Unterschied. Deswegen zum Schluss, es geht immer wieder um diese eine Aussage in Matthäus 6, 21. Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und wo dein Herz ist, wird sich zeigen, wo dein wahrer Schatz ist. Ich möchte mein Herz ganz auf Jesus setzen. Ich möchte, dass er mein Schatz ist. Aber ich weiß, dass ich immer wieder mein Herz mal wieder aufräumen muss und Dinge ablegen, die mich abhalten. von ihm. Was ist es, was du loslassen musst? Wenn du dasselbe Herz hast, sagt, ich möchte Jesus mit allem folgen. Was hindert dich, was du wegtun kannst? Und wisst ihr, wenn wir unser Herz auf diesen Weg setzen, dann wissen wir, dass der Herr Jesus mit uns ist, seine Kraft gibt. Und dann werden auf einmal Dinge möglich, die vorher nicht möglich waren. Ich möchte gern beten und währenddessen kann das Lobpreisteam nach vorne kommen. Wir haben noch mal einen Song. Und vielleicht ist das die Gelegenheit für euch, noch mal darüber nachzudenken. Was ist es, was ich loslassen muss? Vertraue ich der Güte Gottes wirklich? Und auf welchem Fundament stehe ich? Herr Jesus, hab Dank, dass du da bist. Und Herr, ja, manchmal verlangst du Unmögliches, aber es ist möglich im Glauben und mit deiner Hilfe. Und dann entdecken wir, dass das Unmögliche, da wo wir Dinge hergegeben haben, auf einmal entdecken wir Multiplikation, auf einmal entdecken wir, dass daraus viel mehr wird. Herr, du möchtest, dass unser Leben reift, dass es wächst, dass es gut wird. Und wir verstehen manchmal nicht, dass es notwendig ist, Dinge herzugeben, etwas loszulassen, damit das Neue und der Segen entstehen kann. Herr, ich bete dafür, dass du jetzt zu uns redest. Wenn es irgendetwas gibt, was wir loslassen müssen, dass du zu uns sprichst, dass wir es erkennen dürfen und den Mut haben, ganz auf deine Güte zu setzen. In deinem wunderbaren Namen beten wir das. Amen.